Willkommen zur Predigt. Wir haben jetzt schon den zweiten Sonntag dieser Predigtserie Gnade. Thema Gnade. Also ich habe so diesen Gottesdienst jetzt schon erlebt und muss ja gar nichts mehr dazu sagen. Wir haben wirklich begnadigte Sänger und Musiker gehabt. Also vielen Dank dafür, das war wirklich bewegend. Wir hatten schon letzte Woche einen tollen Redner, den Jörg. Der hat es wirklich gut zusammengefasst, schon Gnade. Ich wusste irgendwie gar nicht, was ich jetzt noch sagen sollte. Habe meine Predigt schon vorbereitet, er hat so ein bisschen einen Punkt schon weggenommen, aber ich habe da noch was anderes gefunden. Ja, und danke Matthias für diese Rede über Heilung, die jetzt auch wirklich wundersamerweise dazu passt, was ich predigen will. Ja, Gnade. Ich möchte erstmal ein paar Grundsatzfragen nochmal aufwerfen. Was ist Gnade überhaupt? Ich glaube, jeder weiß es irgendwie. Man könnte Lexika lesen, man könnte viele Predigten schon hören und trotzdem, ich frage die Frage nochmal, was ist eigentlich Gnade? Und ich möchte eine Definition von dem Petrus nehmen, die meine Predigt so ein bisschen leiten wird. Das heißt in 1. Petrus 4, 8. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Denn es steht in Sprüche 10, 12, die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Ja, was ist Gnade? Es ist über die Fehler und Macken des anderen hinwegsehen können. Darüber hinwegsehen können. Also was ist das Gegenteil von Gnade? Möchte ich auch ein bisschen grundsätzlich fragen. Was ist eigentlich das Gegenteil? Naja, wenn Gnade darüber hinwegsehen ist, dann ist Ungnade auf andere herabsehen, sich besser fühlen, sich absondern und so weiter. Und ich will heute über Knoten reden. Knoten. Ich habe in der Schweiz habe ich immer Knopf gesagt, weil in der Schweiz ist Knopf und Knoten das Gleiche. Dann habe ich irgendwann herausgefunden, wenn ich sage, ich will über Knöpfe reden, dann begreift es keiner. Aber was ich meine, ist ein Schuh, wie zum Beispiel mein. Und er hat einen Knoten und er ist einfach so hart zusammengezogen, irgendwie, ich habe den falsch geöffnet und dann versuchte ich ihn nochmal ein bisschen zu öffnen, er ist so zusammengezogen und dann kriege ich einfach nicht mehr auf. Ja, was muss ich dann tun? Es ist eben ein Knoten wie jemand, der sich noch was Besseres fühlt, irgendwie. Und auch hier hat Petrus in seinem Brief eine Antwort, ich lese in 1. Petrus 5, 5. Überhaupt müsst ihr, und das sage ich allen, im Umgang miteinander jede Überheblichkeit ablegen. Ihr wisst doch, dass es geschrieben steht in Sprüche 3, 34, Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Also man könnte sagen, ja, bevor ich Gnade und Liebe erhalten kann und ich eben diesen Knopf lösen kann, Knoten, sorry, muss ich erstmal gering von mir denken. Und gering denken, andere Übersetzungen haben Demut. Für mich ist es sich im rechten Licht sehen. Sich selber von außen im rechten Licht sehen. Also ich muss demütig sein. Dieser Knoten, den kriege ich jetzt selber nicht mehr auf. Ich muss zu jemand anderem gehen und sagen, bitte hilf mir schnell, vielleicht hast du eine Nadel und vielleicht kann man diesen Knoten dann zusammen öffnen. Und darum geht es halt heute. Es sind Knoten in unseren Herzen, die brauchen Heilung, wie der Matthias toll gesagt hat, und die müssen sich irgendwie öffnen. Und ich möchte heute über Petrus reden. Der hatte so einen Knoten. Und Titel der Predigt möchte ich sagen, vom Simon zum Petrus. Vom Simon zum Petrus, wieso diese beiden Namen? Der erste Name ist der Name, den er erhalten hat, der heißt, er hat gehört. Simon heißt, er hat gehört und irgendwie das ist so einer, der schon gehört hat, schon besser weiß und besser weiß als andere, vielleicht. Petrus, das heißt Fels, Den Namen hat Jesus ihm gegeben, nach seiner Heilung sozusagen. Und der Name heißt, auf den kann ich bauen, auf den kann ich Großes aufbauen. Also vom Simon zum Petrus. Ich sehe was in Simon. Da und da, wenn ich sein Leben studiere. Und es ist nicht so deutlich, ich kann das jetzt nicht schriftlich beweisen irgendwie, aber wenn ich recht habe, dann haben Simon und ich etwas ganz Großes gemeinsam oder etwas ganz Ausgeprägtes gemeinsam. Also was ist dieser Knoten von Simon und mir? Also von mir, ich kann leider denken, ich bin gläubig, ich bin besonders gläubig, ich halte noch das Banner hoch, ich bin weise, ich kann Situationen gut lösen, so. Ist vielleicht auch zum Teil wahr, aber es ist auch eine Überheblichkeit. Es ist auch eine Last. Wenn ich nicht wieder mich melde, um etwas zu organisieren, wenn ich nicht wieder jemanden anrufe, um was zu klären, wenn ich nicht wieder, dann wird alles irgendwie zusammenbrechen. Ein Bruder hat mir letzte Woche erzählt, wir haben auch über diese Predigt ein bisschen gesprochen, und er sagt das Gleiche, er fühlt auch diese Last manchmal. Ich muss immer alles zusammenhalten irgendwie. Wir brauchen Befreiung davon, dieser Bruder und ich. Und wir brauchen Gnade, dass uns dieser Knoten gelöst wird. Wo sehe ich das bei Simon? Ich könnte natürlich über viele tolle Seiten von ihm reden, und eine meiner Lieblingsstellen ist eine Aussage von Simon Petrus, wo er was ganz Besonderes sagt, als alle Jünger, Jesus hatte tausende Leute, die ihm nachfolgen, und Jesus hat irgendwas gesagt, was ein bisschen krass ist, und sehr, sehr viele haben gesagt, nein, also das ist mir zu blöd. Und dann sind da noch die 12 und Petrus, und Jesus fragt, okay, wollt ihr jetzt auch noch gehen? Und Petrus sagt voller Bestimmung, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das war auf jeden Fall eine meiner Lieblingsstellen. Ich mag die sehr, und ich habe auch von Simon Petrus noch sehr viele besondere, also als Vorbild wirklich viele besondere Sachen. Aber diese guten Seiten, sie haben auch ihre Schattenseiten. Irgendwie so ein bisschen die andere Seite der Medaille auf eine Art und Weise. Schau mal in Markus 9, 2. Ich lese vor Markus 9, 2 bis 3. Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Also hier ist die erste Werbung in der Bibel. Wenn man das liest, dann denkt man, was macht der Markus hier? Eine gute Idee für eine Werbung von heutigen Waschmitteln. Aber dann erschienen auch noch Moses, die eigentlich tot sind, und Elia, der auch schon im Himmel war. Und so eine Situation, also jeder muss davon sprachlos werden. Und dann steht, Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Moses und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Also irgendwie so, Simon hat immer noch seinen Senf dazu. Simon hat immer noch was zu sagen, obwohl es nichts zu sagen gibt. Und mir kommt Sprüche in den Sinn, was heißt, auch ein Tor kann weise genannt werden, wenn er schweigt. Aber es gibt noch diese Situation, und zwar, Simon war es, der gefragt hat, wie oft muss ich eigentlich meinem Bruder vergeben? Also er hatte schon, glaube ich, ein bisschen ein Problem mit sich was Besseres fühlen und auf andere herabsehen. Aber eben, wie oft muss er da vergeben? Die Situation, die mir am meisten zeigt, ist, als Jesus ankündigt, er würde verlassen werden von allen Jüngern. Petrus ist sofort dabei, er sieht sich noch was Besseres. Also wenn sich alle anderen dir abwenden, ich sicher nicht, ich bestimmt nicht. Also das ist natürlich kein Schriftbeweis, wenn du es anders siehst, ist in Ordnung. Ich will das nicht so deutlich lehren, aber ich glaube, es kann schon sein, den Mann, den Jesus am See Genezareth vorfand, und in dieser Stelle möchte ich dann gehen, er sah sich so ein bisschen als der Gläubigste von allen. Er sah sich der, der noch das Banner hochhält, auch wenn vielleicht alle anderen zu schwach wären. Lass uns mal in Lukas 5 gehen. Und die Stelle möchte ich jetzt wirklich gut anschauen. Und die Frage ist eigentlich, was hat Simon gerettet? Was hat ihn gerettet? Lukas 5, 1 bis 5, erstmal. Lukas 5, 1 bis 5. Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit von Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Naja, Simon war eben vom Beruf Fischer. Er war also nicht einfach ein Hobbyfischer. Aber er hat an dem Tag nichts gefangen. Und mal eine Frage an die verheirateten Frauen. Wie ausgeglichen sind eigentlich eure Männer nach einem Tag, wo nichts funktioniert hat in der Arbeit? Brauche ich nichts dazu zu sagen. Männer, wir verstehen uns. Es geht doch um die bare Existenz hier. Also wenn es mal in der Arbeit nicht läuft, dann scheint uns Männern alles verloren zu sein. So funktionieren wir. Und Simon hatte noch die Besatzungsmacht der Römer im Nacken. Und ja, ob das Geschäft noch Gewinn abwarf oder nicht, die würden die Steuern eintreiben. Und jetzt kommt da noch ein Zimmermann. Das ist ein Architekt. Also ein Ingenieur, würde ich mal sagen. Ich bin auch ein Zimmermann, das ist zwar nur mein Name, aber ich bin auch ein Ingenieur. Also jetzt, wie würde ich jetzt da kommen zu einem Fischer und ihm da sagen, mach das nochmal so. Ich glaube, ich hätte keine Ahnung vom Fischen. Und ihr Handwerker, wie würdet ihr euch da fühlen? Die Ingenieure kommen und sagen, hier musst du jetzt nochmal was anderes machen. Was denkt ihr über die Ingenieure? Besser wissen die nicht mal richtig was anpacken. Ich weiß nicht. Aber das habe ich auch schon mal gehört. So. Aber Simon war, glaube ich, ein bisschen resigniert. Ich glaube, er war genervt. Aber trotzdem sagt er natürlich, hey Meister, wenn du das sagst, dann tue ich das. Er nennt ihn auf Griechisch Epistates. Und Epistates, okay, wird als Meister übersetzt. Aber wörtlich heißt es eigentlich Vorgesetzter. Und ja, die Bibel... Lehrer, die sagen dann, ja, in der Bibel heißt es halt ein bisschen was anderes, in der Bibel heißt es halt irgendwie Herr oder so. Aber nein, es heißt wörtlich Vorgesetzter, also so ein bisschen höher in der Hierarchie. Und das war im Griechenland, das war einer, der halt tiefer ist als der König, so ein Landesfürst, der halt auch Steuern eintreibt zum Beispiel, sondern wirklich ein Vorgesetzten. Und ja, Petrus sagt, Vorgesetzter, wenn du das sagst, ja, was sagt das eigentlich über die Einstellung von Petrus in dem Moment aus? Können wir spekulieren. Aber was denkst du, wie viele Fische hat Petrus gedacht, würden sie fangen? Naja, ich denke so vielleicht 5. könnte auch mir vorstellen, er hätte 10 gehofft, so. Und man wäre dann noch in die Taverne von Kapernaum gegangen und hätte da 5 Fische doch für sich genommen und 5 noch verkauft und noch so ein bisschen ein Mittagessen gegönnt. Und ich glaube, Simon hätte sich gewünscht, so ein bisschen Dank zu erhalten, dass er noch gläubig war. Ich weiß es nicht. Aber schau mal, was passiert ist. Lukas 5, 6. Also sie gingen, sie warfen die Netze aus und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihre Gefährten im anderen Boot, sie sollen kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie die Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Also sie gingen fast unter. Und es scheint mir, der Herr segnet gerade so wenig, dass nicht gleich Leute sterben. Ja, er hätte noch 10-mal mehr Fische schicken können. Und diese Welle von Fischen, sie hätte vielleicht einen gerade unter sich begraben. Wenn wir Gottes volle Ladung abkriegen würden, dann würden wir vielleicht einfach nur versengen irgendwie. Und Moses hat darum gebeten, Gottes Angesicht zu sehen. Und Gott hat gesagt, nee, das ist nicht so eine gute Idee, das machen wir mal lieber nicht, weil er gestorben wäre. Und ich saß auch an so einem Fluss letzte Woche, wirklich, saß ich an so einem Fluss. Ich habe irgendwie Bibel gelesen und gebetet. Und ich habe zum Beispiel auch erkannt, wer ich bin. Ich habe erkannt, wer ich wirklich bin. Ich habe über Psalm 104 nachgedacht, ich habe ein bisschen Psalm 104 gelesen und dort steht halt drin, ja, wie Gott eigentlich doch zuerst einfach mal alles so schön gemacht hat. Gott hat den Regen erfunden, damit es regnet und Flüsse fließen und Tiere und Pflanzen und Menschen können daraus trinken. Oder es können auch Bäche entstehen, nein, ich meine Seen, es können Seen entstehen, in denen halt Fische sich so ansammeln und diese Fische kann man dann erst einmal fangen. Aber auch der stärkste Löwe, auch der klügste Mensch in seiner Arbeit, wir sind doch so abhängig. Ich lese Psalm 104, ich möchte eine Passage daraus lesen, kurz. Aber dann gehen wir zurück zu Lukas 5. Psalm 104, 27 bis 29. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie. Öffnest du deine Hand, so werden sie satt am Guten. Verbirgst du dein Angesicht, so sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so verschwinden sie und kehren zurück zum Staub der Erde. Also dieses sich selber erkennen, wer man ist. Und dann darauf zu sehen, Psalm 104, 31, ewig wäre die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr freue sich seiner Werke. Und später sagt er auch, ich möchte die Herrlichkeit des Herrn immer besingen. Wie wir auch heute gesungen haben. Ich hab gleich an meine Predigt gedacht, wie wir also zusammen gesungen haben zum Herrn und sicher auch ein bisschen gesehen haben, wer wir selber sind. Ich glaube, das ist heilsam. Und ich glaube, auch Simon sah sich selbst, wie klein er ist, wie vermessen seine Gedanken zum Teil waren. Und vielleicht haben auch diese anderen Freunde von ihm, die schon ihn seit ewig kennen, die haben schon gewusst, wie er tickt. Sie haben das alle irgendwie gesehen, sie haben vermutet, was er da so denkt und sie haben ihn aber machen lassen. Aber die anderen waren jetzt für Petrus absolut unwichtig. Der Stolz schmolz dahin und die Gnade konnte kommen. Der Gnade wurde der Weg bereitet. Und vorhin hat er ihn noch Vorgesetzter genannt. Und jetzt schauen wir mal in Lukas 5, 8. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und hier nimmt er jetzt das andere Wort, das heißt Kyrios, das heißt Herr, das ist das Wort, was im Alten Testament durchwegs als Gott verwendet wird. Das ganze Markus-Evangelium verwendet Kyrios als Gott. Und zum Beispiel Thomas, der Zweifler, als Jesus auferstanden war und alle anderen Jünger ihn offenbar schon gesehen hatten, er noch nicht, er hat gesagt, ich werde erst glauben, dass er auferstanden ist, wenn ich in seine Wunden meine Hand legen kann. Und dann kam Jesus und erschien auch dem Thomas und Jesus hat gesagt, okay, nun denn, hier lege deine Hand in meine Wunde. Und ich habe mir überlegt, hat der Thomas dann überhaupt noch in die Wunde gelangt oder nicht? Oder hat es einfach gereicht, dass er da erscheint? Aber er sagt einfach, mein Herr und mein Gott. Und da verwendet er auch Kyrios. Und ich glaube, auch Simon hat plötzlich begriffen, so viele Fische, dass wir fast untergehen. So viele Fische haben wir noch nie gefangen. Er ist es wirklich. Der Herr der Herrlichkeit. Gott im Fleisch. Und ich glaube, er war einfach nur zutiefst erschrocken. Ich stelle mir vor, er weinte. Geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Jemand wie ich hat mit dir nichts zu tun. Aber dann antwortet Jesus auf diese Weise, diese urtypische Weise, die ich persönlich nur von Jesus so kenne. Lukas 5,10, ich lese ab der Mitte. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Irgendwie er sagt, Petrus, ich sehe über deine Macken hinweg. Ich glaube an dich. Und ich habe auch mit meiner Frau über diese Predigt ein bisschen reflektiert. Und als ich an diesem Punkt war, hat meine Frau einfach nur gesagt, ja, das wünscht sich doch einfach jeder zu hören. Jeder wünscht sich doch einfach jemanden, der an ihn glaubt. Und Petrus heißt dieser Mann heute, weil Jesus dem Simon einen neuen Namen gab. Eben der Fels, auf den werde ich meine Gemeinde bauen. Um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, was ich meine, möchte ich eine eigene Geschichte erzählen aus meinem Leben. Das ist ein bisschen eine peinliche Geschichte für mich. Und das ist eigentlich auch die Leute, die involviert sind, muss ich da um Rat fragen, ob sie das wirklich gut finden. Die haben dann gesagt, mach es so. Und ich bin froh. Also ich war mal in einem Bibelkreis das war 8 Jahre her. Und da waren noch 3 Singles und 3 Ehepaare, also wir waren 9 Leute, glaube ich. Dann haben sich die 2 anderen Singles befreundet. Dann war ich also der letzte Single sozusagen. Und für mich war Singles noch so die Kämpfertruppe irgendwie. Die noch Zeit haben, die noch für Mission wirklich aufstehen irgendwie und andere Leute treffen, ist auch gut so. Aber ich sehe es also heute überhaupt nicht mehr so. Das müssen alle. Aber ja, ich hatte damals noch sogar diesen Vorwurf, diese 2, die da sich befreundet haben, hey, die passen doch gar nicht zusammen, habe ich gedacht. Und ich hatte schon so einen Missmut in meinem Herzen. Und ich habe sie spüren lassen. Ich habe sie wirklich spüren lassen. Und es kam dann trotzdem zur Hochzeit und ich wurde nicht eingeladen. Und ja, zu Recht. Wer will so einen Nörgler dabei haben? Also dass sie mich nicht eingeladen haben, hat mir dann gesagt, da stimmt noch was nicht und ich möchte die Sache vielleicht doch friedlich noch klären. Ich nahm einen Vermittler, der sich im Nachhinein als sehr guter Vermittler herausgestellt hat. Wenn ich meine, der weiß es. Dann haben wir dieses Vermittlungsgespräch gehabt und es kamen wieder die gleichen Vorwürfe hoch, es kamen wieder die gleichen Gefühle hoch und so weiter. Aber da war eine Stimmung, die mir half, diesen Knopf zu lösen. Knoten. Sorry. Das ist wirklich schwierig für mich, dieses Deutsch. Da war kein Herabsehen auf mich. Man hätte sagen können, Christian, du wieder mit deiner Macke. Das kennen wir doch schon. Lerne endlich. Wir haben doch schon 5 Gespräche über dieses Thema gehabt. Das war alles nicht zu spüren. Sondern da war Fairness, Respekt irgendwie, trotzdem natürlich Emotionen und Austausch. Aber es gab diesen Punkt, an dem sich für mich alles änderte. Und das war der Punkt, wo jemand Folgendes sagte: Christian, du bist doch auch ein Toller. Dich wird doch auch mal eine Schwester besonders schätzen. Aber ich habe so für mich selbst erkannt, hey, was mache ich eigentlich hier? Um Gottes Willen, was ist hier mein Ding? Andere anzweifeln, ob sie zusammenpassen und so weiter. Ich habe gedacht, wie stolz war ich eigentlich? Wie negativ, wie unangebracht. Ich weinte sehr. Und die anderen wussten gar nicht, was mit mir passiert. Aber da wurde ein Knoten gelöst. Und die Zutaten dieses Wunders, das war wieder mal genau das, wie bei Petrus, wie er heute heißt. Anstatt dass mich Leute streng ermahnen, was ein bisschen herablassend gewirkt hätte, ich sah mich selbst. Ich erkannte meinen Stolz selbst. Und Leute haben mir irgendwie das richtige Umfeld gegeben. Es gab Anerkennung, es wurde Glauben ausgedrückt. Und das war die Rettung. Wie bei Petrus. Ich weiß nicht, ob das dich angesprochen hat. Ein paar Leute sind vielleicht so getickt wie ich, andere nicht. Nicht jeden mag diese Ideen irgendwie besonders ansprechen. Aber ich glaube, jeder von uns kann sich 2 Fragen stellen. Ganz praktisch 2 Fragen. Erste Frage: Gibt es in deinem Umfeld Leute, die einen Knoten haben? Du weißt jetzt, was sie brauchen. Tu an ihnen, wie Jesus an Simon getan hat und wie Jesus an dir und mir getan hat. Und die zweite Frage muss lauten: Wo hast du vielleicht einen Knoten? Man kann sich sehr leicht an den Knoten von anderen beteiligen, den noch versuchen zu lösen. Und man vergisst ein bisschen, vielleicht habe ja auch ich einen Knoten. Und das wird dann ganz praktisch, weil du kannst einfach wie dieser Schuh, kannst du sagen, hilf mir mal, diesen Knoten zu lösen. Im Herzen ist es noch was anderes. Du kannst auch mal auf jemanden zugehen und ganz offen fragen, hey, siehst du in mir einen Knoten? Das braucht dann schon sehr viel Demut. Aber dann möchte ich noch ein letztes zu bedenken geben. Es ist wie bei Petrus ein lebenslanger Prozess. Also Petrus war ungefähr 35, glaube ich, als er diese Sachen erlebt hat. Und 20 Jahre später, am Apostelkonzil von Jerusalem, hat er sich dann wieder mit den Juden abgesondert und die Heidenchristen nicht richtig akzeptiert. Der Paulus musste kommen, er musste ihm sagen, hey, so geht's natürlich nicht. Er musste ihn nochmal zurechtweisen. Und die Briefe des Petrus sind später geschrieben worden, das wissen wir, weil sie aus Rom geschrieben wurden. Da war er dann vorher noch nie. Aber dort hat er wirklich dann bewiesen, wie er geheilt war. Aber das soll uns sagen, es heilt nicht so schnell. Es ist ein Prozess. Hab mit dir selbst und anderen die nötige Geduld. Aber die Reaktion, die du jetzt schon haben solltest, haben auch die Jünger gehabt. Vers 11. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Nachfolge ist die Reaktion, die wir jetzt schon haben sollten. Tun, wie Jesus getan hat. Und ich möchte mit dem Wort Jesus über Nachfolge schließen. aus Johannes 8, 12. Jesus hat gesagt, in Johannes 8, 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Amen.